Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Nina Vogt. Guten Morgen. Bei der Europawahl im Juni dürfen in Deutschland zum ersten Mal Jugendliche ab 16 wählen. Das gilt nicht in vielen anderen Ländern der EU auch, aber in ein paar schon, zum Beispiel in Österreich. Wir sprechen gleich darüber, welche Erfahrungen Österreich mit den Jungwählerinnen und Jungwählern gemacht hat. Und Bosnien-Herzegowina möchte in die Europäische Union aufgenommen werden. Der Westbalkanstaat hofft darauf, dass die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel heute für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen stimmen. Wie die Chancen dafür stehen, das ist ein weiteres Thema in dieser Sendung. Noch 3 Monate sind es bis zur Wahl des Europäischen Parlaments. Ab welchem Alter Bürgerinnen und Bürger an der Wahl teilnehmen dürfen, das regelt jedes Mitgliedsland für sich. In den meisten EU-Staaten gilt ein Mindestalter von 18 Jahren. Bisher war das auch in Deutschland so. Aber 2022 hat der Bundestag auf Initiative der Ampelkoalition das Wahlalter für die Europawahl auf 16 Jahre abgesenkt. Junge Menschen können und wollen sich in den politischen Prozess einbringen. Das war eine Begründung damals. Jetzt ist es bald soweit. Viele Jugendliche haben zum ersten Mal die Möglichkeit zu wählen. Meine Kollegin Lisa Rompignon hat sich in einer Schule in Bonn im Hartberg-Gymnasium umgehört und die Schülerinnen und Schüler dort gefragt, wie sie das finden.
Es ist ein total angenehmes Gefühl, einfach zu wissen, dass man irgendwo auch teilhaben kann an der Entscheidungsfindung und dass man dadurch auch mehr Teil von Europa wird irgendwo.
Die Europawahl, davon habe ich das erste Mal 2019 gehört, als die letzte war. Und jetzt die Möglichkeit zu haben, daran teilnehmen zu können, ist natürlich nochmal was Besonderes. Aber auch schon damals war es irgendwie ganz speziell, dass aus ganz Europa verschiedene Nationen ein Parlament wählen, was für alle gemeinsame Entscheidungen und gemeinsame Interessen vertritt.
Ehrlicherweise interessiere ich mich nicht so sehr für Politik. Also natürlich die politischen Entscheidungen betreffen uns natürlich alle immer jeden Tag, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass ich unbedingt so viele persönliche Berührungspunkte jetzt unbedingt damit habe. Ich kenne mich auch nicht mit den ganzen Parteiwahlprogrammen aus und so weiter.
Viele Jugendliche sagten auch, dass ihre Interessen stärker repräsentiert sein sollten in der EU-Politik, weil sie von den politischen Entscheidungen, die jetzt gefällt werden, auch noch am längsten betroffen sein werden. Auch das war ein Argument bei der Herabsenkung des Wahlalters in Deutschland.
Ich hoffe mir, dass viele andere junge Menschen auch, wie ich es tun werde, bei der Wahl teilnehmen werden, um halt eben die Wahlbeteiligung generell zu steigern und somit halt ein viel ehrlicheres Ergebnis haben am Ende, das auch für viel mehr Menschen in Europa dann steht.
Ich finde es total wichtig, dass besonders die jungen Leute wählen gehen, auch bedacht wählen gehen, einfach aus dem Grund, dass es auch besonders um unsere Zukunft geht. Also es geht darum, in welchem Europa werden wir in ein paar Jahren leben und in welchem Europa leben wir heute.
Die Zukunft Europas mitbestimmen dürfen Jugendliche ab 16 auch in Belgien und Malta, in Griechenland ab 17 und in Österreich. Da gilt das aktive Wahlrecht ab 16 sogar für alle Wahlen, nicht nur für die Europawahl und das schon seit 2007. Das Land hat also schon viel Erfahrung mit sehr jungen Wählerinnen und Wählern und darüber habe ich vor der Sendung mit Paul Schmidt gesprochen. Er ist Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik in Wien. Sie wird von der Österreichischen Nationalbank und Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden finanziert und trägt Europathemen in die Öffentlichkeit und arbeitet auch viel mit Schulen zusammen. Herr Schmidt, wir haben die Stimmen der Schülerinnen und Schüler aus Bonn gehört. Die freuen sich größtenteils auf die Möglichkeit, mitwählen zu dürfen bei der Europawahl. Das ist natürlich keine repräsentative Umfrage. Die Frage wird sein, wie viele von Ihnen gehen dann tatsächlich zur Wahl, jetzt wo sie es dürfen. Was erwarten Sie? Wird die Beteiligung der 16- bis 18-Jährigen hoch sein bei der Europawahl in Deutschland?
Das könnte durchaus sein. Also wenn ich jetzt an Österreich denke und in Österreich gibt es die Senkung des Wahlalters seit 2007 und die erste Wahl, die wir dann hatten, war die Nationalratswahl 2008. Und 2008 lag die Wahlbeteiligung der 16- bis 18-Jährigen etwa im Bevölkerungsschnitt. Also wenn Sie rund 60% Wahlbeteiligung haben bei den Europawahlen, dann ist die Wahlbeteiligung der 16- bis 18-Jährigen möglicherweise bei dieser Wahl, also eine Art First-Time-Boost, das erste Mal, da nehmen besonders viele Menschen teil, möglicherweise auch bei rund 60%, das wäre meine Prognose.
Das wäre ja erfreulich. Ging das dann so weiter in Österreich nach der ersten Wahl? Blieb die Wahlbeteiligung der jungen Generation hoch oder wie hat sich das entwickelt im Laufe der Zeit?
Es schwankt. Also es hängt natürlich an den Rahmenbedingungen. Die Frage ist, wie weit, nachdem das erste Mal die Premiere ist, ist die Aufmerksamkeit besonders hoch. Und die Frage ist, wie weit bleibt die mediale Aufmerksamkeit hoch? Wie weit wird in Zukunft darüber geredet? Wie breit kümmert sich auch die Politik um diese Zielgruppe? Und wie stark ist die politische Bildung, die Demokratiekunde in den Schulen tatsächlich verankert? Das sind so ein paar Elemente, die die Rahmenbedingungen ausmachen, die letztlich sehr stark auf die Höhe der Wahlbeteiligung wirken. Aber grundsätzlich glauben wir, dass das ein sehr positiver Schritt ist, weil sich ein Wahlhabitus herausbildet. Wenn jemand eine positive Erfahrung gemacht hat, zum ersten Mal wählen gegangen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er das auch in Zukunft machen wird.
Hat denn Österreich reagiert bei der politischen Bildung in Schulen und so weiter? Steht das da jetzt verstärkt auf dem Lehrplan, die Vorbereitung auf das Wählen schon mit 16?
Ja, also in Österreich kann man ja bei allen Wahlen schon ab 16 wählen, nicht nur bei den Europawahlen. Und das hat sich natürlich auch in den Schulen ausgewirkt. Also die politische Bildung ist ein Unterrichtsprinzip für alle Schultypen und Schulstufen. Es ist auch in vielen Bereichen ein eigenes Fach bzw. ein Kombinationsfach. Und letztlich hängt es aber immer von den Lehrkörpern ab. Also wenn die Lehrerinnen und Lehrer ein besonderes Interesse haben, zu Europa und grenzüberschreitende Themen zu unterrichten, dann wirkt sich das natürlich positiv aus. Das heißt, die Frage ist, auch in der Lehramtsausbildung, wie man hier europäische Entwicklungen, europäische Fragestellungen besser verankern kann.
Und ist denn inzwischen da ein langfristiger Effekt des frühen Wählens in Österreich spürbar? Also Sie sagen, es gibt noch Schwankungen bei der Wahlbeteiligung, aber im Grundsatz dieser Wahlhabitus stellt er sich ein. Gibt es eine Art Gewöhnung an demokratische Prozesse durch die frühe Einbindung der Jugend, auch eine Zunahme des politischen Interesses? Denn die Kritiker der Absenkung des Wahlalters auf 16 sagen ja, Jugendliche unter 18 seien eigentlich noch nicht reif genug, um eine Wahlentscheidung treffen zu können.
Ja, also das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Ich würde sagen, es gibt langfristige Effekte, es gibt nachhaltige Effekte des frühen Wählens in Österreich. Das ist tatsächlich spürbar. Wir hatten ja zum Beispiel 2019 bei der letzten Wahl zum Europäischen Parlament einen spürbaren Anstieg der Wahlbeteiligung und das ist vor allem auf die Jugend und die starke Jugendbeteiligung rückführbar, hat auch damit zu tun, dass wir ein Wahlalter haben, wo ab 16 gewählt werden kann. Generell ist die Wahlbeteiligung in Österreich über dem europäischen Durchschnitt, also das auch irgendwo ein Indiz, dass es hier einen nachhaltigen Effekt gibt. Und die Politik ist, glaube ich, bei der Jugend präsenter. Das übersetzt sich nicht unbedingt in politisches Engagement, aber durchaus gibt es ein höheres Interesse, würde ich sagen. Ja. Wie ist das jetzt mit der Absenkung des Wahlalters? Da gibt es natürlich Kritik. Auf der anderen Seite muss man sagen, heute ist es so, dass Jugendliche schneller erwachsen werden, würde ich meinen. Und dass es um viele, viele große Themen und wichtige Fragestellungen geht, die ihre Zukunft betreffen. Dazu kommt, es gibt eine ganz andere Voraussetzung heute als noch vor 10 Jahren. Der technologische Fortschritt ist ein ganz anderer als noch vor einer Dekade. Und damit sind natürlich auch Jugendliche mit dem Phänomen von Fake News und Desinformation wesentlich stärker konfrontiert. Und damit wird es eigentlich auch wichtiger, im Sinne der Resilienz die Demokratie zu stärken und Demokratiekunde schon in den Schulen zu unterrichten. Und 18-Jährige, wenn sie nicht mehr in der Schule sind, erreiche ich wesentlich schwerer als 16-Jährige, die ich im Unterricht als Zielgruppe in die Diskussion einbinden kann und wo ich das eigene Denken, das selbstständige Denken eigentlich fördern kann. Also ich glaube, summa summarum ist das eine positive Entwicklung, die man nur empfehlen kann.
Inwiefern haben denn die Parteien in Österreich sich auf die junge Wählerschaft eingestellt? Wie versuchen sie, die jungen Wähler zu erreichen?
Ja, es gibt schon ein Umdenken von der Politik, würde ich meinen, die sich tatsächlich darauf eingestellt hat. Wir haben zum Beispiel eine Aktion der österreichischen Bundesregierung, Schulreisen nach Brüssel zu organisieren. Es sollen eigentlich alle Jugendliche ab dem Alter von 16 bis 21 einmal in ihrem Leben in Brüssel oder in Straßburg gewesen sein. Das ist eine Zielbestimmung, die natürlich schwer umzusetzen ist, aber Stück für Stück werden diese Schulreisen tatsächlich auf die Schiene gebracht. Meistens mit Nachtzügen wird nach Brüssel gefahren und nach Straßburg. Und das ist eigentlich auch vor dem Hintergrund zu sehen, der Senkung des Wahlalters. Es gibt eine Menge von Jugendkandidatinnen. Auch die Themen, die angesprochen werden, sind Themen, die die Jugend tatsächlich interessiert. Klimasicherheit, Arbeit, die Frage der zukünftigen Entwicklung, Armut und Gerechtigkeit. Also das sind Bereiche, die gerade der Gruppe ab 16 ganz, ganz wichtig sind. Und die Politik weiß schon, dass es demokratiepolitisch entscheidend ist und wesentlich ist, sich auch dieser Zielgruppe zu widmen, auch wenn sie ein kleines Segment des ganzen Wahlkuchens sind.
Und wie machen die Parteien das? Sind sie verstärkt auf TikTok aktiv oder welche Kampagnen sehen wir da, die es vielleicht vorher so nicht gab?
Sie probieren es zumindest. Also einige sind erfolgreicher als andere, würde ich meinen. Sie haben Jugendkandidatinnen, die auf den unterschiedlichsten Kanälen versuchen zu kommunizieren. Wir haben auch einiges an Schulveranstaltungen und Diskussionen in den Schulen. Immer dann, wenn es objektiv ist und wenn alle vertreten sind, wird das zugelassen, was ich auch gut finde. Ich glaube, das ist wichtig, dass Diskussionen in die Schule hereingetragen werden. Und da sind die Parteien durchaus engagiert.
Was lässt sich denn über die Parteienpräferenzen der jungen Leute in Österreich sagen? Wie wählt die Jugend in Österreich? Eher links, eher rechts?
Ich würde meinen, sowohl als auch. Also gerade 2019, die letzte Europawahl, war ja eine Wahl, wo das Klimathema und der Kampf gegen den Klimawandel im Vordergrund gestanden ist. Da waren die Grünen, glaube ich, sehr stark bei dieser Jugend- und Erstwählergruppe. Auf der anderen Seite ist das auch eine Zielgruppe, die stark polarisiert. Das heißt, auch die Rechtsaußenparteien sind hier stark vertreten. Protestparteien versus wieder liberale Parteien. Sozialdemokraten und Konservative eher weniger, es sei denn, das sind Segmente und gesellschaftliche Bereiche, wo sie einfach stark vertreten sind. Also zum Beispiel konservative Parteien und Landjugend, Landwirtschaft. Das ist eine sehr gut organisierte Jugendgruppe, von der die jungen Kandidatinnen der konservativen Partei zum Beispiel stark profitieren.
Es lässt sich aber nicht sagen, dass das Absenken des Wahlalters einem bestimmten politischen Lager in die Karten spielt.
Nein, es ist themenspezifisch. Es hängt davon ab, ob wir jetzt im städtischen Bereich sind oder eher im ländlichen Raum. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, Grün und Rechtsaußen stehen sich hier gegenüber. Das sind die beiden Parteiblöcke, die hier besonders stark vertreten sind.
Mit Paul Schmidt von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik habe ich über Wählen ab 16 gesprochen. Das ist in Österreich schon lange und jetzt auch in Deutschland möglich bei der Europawahl. Und insbesondere an die Jung- und Erstwählerinnen und Wähler richtet sich auch die Deutschlandfunk-Europakonferenz am 13. April in unserem Funkhaus in Köln. Es geht um die Europawahl und die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Und wer sich dafür interessiert, kann sich noch anmelden. Alle Informationen gibt's im Netz unter deutschlandfunk.de/Europakonferenz. In Brüssel kommen die EU-Staats- und Regierungschefs zu ihrem Gipfeltreffen zusammen. Und eins der Themen heute auf der Agenda ist die EU-Erweiterung. Bosnien-Herzegowina ist seit mehr als einem Jahr Beitrittskandidat und wartet auf den Beginn von Beitrittsverhandlungen. Die könnten heute beschlossen werden. Die EU-Kommission empfiehlt die Aufnahme von Gesprächen. Doch einige Staaten sind skeptisch. Sie halten die politischen Reformen im Land für noch nicht weitreichend genug. Und wie ist die Stimmung in Bosnien? Unser Südosteuropa-Korrespondent Oliver Schosch mit Eindrücken aus dem Westbalkanstaat.
Fragt man die Menschen in Bosnien-Herzegowina, merkt man schnell, dass der EU-Beitritt für viele ein leidiges Thema ist. Auch wenn sie mit uns die Verhandlungen beginnen, werden wir in 20 Jahren noch nicht beitreten. Ich glaube, wir werden mindestens 10 Jahre nicht aufgenommen. Auf jeden Fall wäre es gut für uns, aber auch für die EU. 2 Autostunden nördlich der Hauptstadt Sarajevo liegt die 40.000 Einwohnerstadt Tešanj. Hier gibt es einen bosnischen Unternehmer, der sich als echten Vollblut-Europäer sieht.
Ich bin eigentlich schon in der EU. Das Einzige ist dieser Grenzübergang. Mein Pass wird anders angeguckt.
Jenan Ajanovic ist 47. Mit 15 war er Kriegsflüchtling, hat 6 Jahre in Deutschland gelebt und dort eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker gemacht. Dann ist er zurück, um in seiner Heimatstadt Teschan 2 große Werke aufzubauen. Für die Fertigung von Designermöbeln und Edelstahlprodukten für die Industrie. Ajanovic beschäftigt in Bosnien 240 Mitarbeiter und er kooperiert eng mit Deutschland und der EU.
Ich bin europäischer Patriot sozusagen. Ich hole mir Aufträge von dort, gebe wieder mein wohlverdientes Geld zurück an die deutschen Unternehmen, kaufe hochwertige Anlagen. Das heißt, das ist eine Symbiose verglichen mit den Chinesen. Die kaufen ja nichts in Deutschland, außer mal Firmen aufkaufen und die Technologie aufkaufen.
Der EU-Beitritt würde für Ajanovic vieles einfacher machen.
Ich könnte für meine Kunden direkt vor Ort montieren. Ich könnte schneller die Waren bekommen, auch günstiger. Und letztendlich wäre das Endprodukt auch günstiger.
Doch dem Unternehmer ist bewusst, dass das politische Umfeld in Bosnien schwierig ist.
Wir wären schon längst in der EU, hätte es diese Nationalisten nicht gegeben. Man muss die ganze ethno-nationalistische Spannung wegnehmen.
Vor allem auf serbischer und kroatischer Seite sind die stärksten Politiker Ethnonationalisten. Ihnen wird Korruption und eine Spaltung des Landes vorgeworfen, dass sie nur für ihre Bevölkerungsgruppe und vor allem für ihr persönliches Umfeld arbeiten. Die beiden mächtigsten von ihnen sind der Chef der bosnisch-kroatischen HDZ-Partei Dragan Čović und Milorad Dodik, der Präsident des serbisch-dominierten Landesteils Republika Srpska. Die beiden haben ein gutes Verhältnis zueinander. Mitte März waren sie gemeinsam in Wien bei einer Podiumsdiskussion zur europäischen Zukunft Bosnien-Herzegowinas. Dabei erweckte der bosnische Serbenführer Milorad Dodik den Eindruck, dass er mehr vom Kreml begeistert ist als von der Europäischen Union. Putin ist ein interessanter Typ, er ist sehr angenehm. Er hört zu und hilft und ich werde nicht aufhören, mich mit ihm zu treffen und ihn zu besuchen. Die EU führt als Anhängsel der USA über die Ukraine einen Stellvertreterkrieg gegen Russland. Eine russische Aggression sehe ich nicht. Vedran Djihic ist Südosteuropa-Forscher mit bosnischen Wurzeln am Österreichischen Institut für internationale Politik in Wien. Er ist der Ansicht, dass Bosnien nicht der EU beitreten kann, solange Dodik die Republika Srpska regiert.
Milorad Dodik ist ein offensichtlicher pro-russischer Spieler. Ganz klar, dass Putin von ihm etwas erwartet in der Zukunft.
Auch bei einem positiven Votum für Beitrittsverhandlungen sieht Djihic Bosnien noch auf einem weiten Weg.
Bosnien hat sich in der Substanz nicht wahnsinnig viel bewegt. Also es hat 2, 3 Reformen auf den Weg gebracht. Sehr viel weniger, als die Europäische Union noch vor Jahren bei diesen 14 Punkten definiert hat. Und die bosnischen Politiker haben das grüne Licht nicht verdient. Das geopolitische Momentum hat für Bosnien gesprochen. Die Europäische Union hat ja seit einiger Zeit Angst, dass sie den Einfluss am Westbalkan verliert. Die große Angst ist einerseits Russland und andererseits auch China.
Die Regierungen Frankreichs, Dänemarks und der Niederlande waren bis zuletzt auch der Ansicht, dass die Angst vor russischem und chinesischem Einfluss nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass in Bosnien zu wenig Reformen umgesetzt worden seien. Wenn nur eines dieser Länder heute beim EU-Gipfel nicht für Beitrittsgespräche stimmt, dann platzt das Ganze. Denn es braucht einen einstimmigen Beschluss.
Bosnien-Herzegowina hofft auf den nächsten Schritt im EU-Beitrittsprozess, die Beitrittsverhandlungen. Beim EU-Gipfel in Brüssel heute könnten diese beschlossen werden, Oliver Schosch berichtete. Das war Europa heute mit Nina Vogt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.